Ich habe eine Quizfrage für euch. Wer von euch kann diese folgenden vier Begriffe aus dem Vaterunser in die richtige Reihenfolge bringen? Brot, Wille, Reich und Himmel. Wie ist die richtige Reihenfolge im Vaterunser? Ihr seid richtig gut. Viel, viel besser als die 8 Teilnehmer einer Quizshow vor ungefähr 20 Jahren. Die sollten diese Aufgabe lösen und wer es als erstes kann, der kam dann in die Endrunde. Von den 8 Kandidaten wusste es keiner. Dann gab es so einen Ersatztest, weil einer musste ja in die Endrunde kommen und dann hieß es, ordne die Reihenfolge der Tätigkeiten beim Besuch eines Restaurants. Bezahlen, bestellen, essen, an den Tisch setzen. Das wussten natürlich alle. Es soll heute ums Gebet gehen. Gebet hat ganz viele Verheißungen. Es gibt verschiedene Formen davon. Und das Schöne dabei beim Beten ist, wir erleben auch ganz viele Überraschungen dabei. Weil Gott ist immer für eine Überraschung gut. Und wir reden ja im Gebet mit unserem Vater im Himmel. Natürlich auch im Vater Unser. Klar, das ist das bekannteste Gebet vielleicht auf dieser Welt. Aber es ist trotzdem immer wieder eine große Herausforderung. Und wer von uns stand noch nicht vor der Situation, dass er gar nicht gewusst hat, was er beten soll? Aber ich kenne solche Situationen und das ist dann schon ganz schön peinlich manchmal, wenn man dann einfach nur schweigen kann oder schweigen muss. Und die Versuchung ist groß, irgendetwas dann zu beten, damit was gesagt wird. Dabei kann so eine Stille in einer Gebetszeit durchaus auch eine Möglichkeit sein, dass Gott zu uns redet. Und wir sind aber sehr schnell geneigt, ihn niederzureden. Vielleicht nutzen wir dann auch vorformulierte Gebete oder irgendwelche frommen Floskeln beim Beten. Ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen. Und manchmal gibt es auch so Krisengebete in Notlagen. Wenn nichts mehr hilft, dann gehen wir zu Gott. Auch das kenne ich, solche Situationen. Nicht so krass wie dieser Mann, der über eine Klippe abstürzt und sich gerade noch so notdürftig an einem Grasbüschel festklammern kann. Da hing er so zwischen Himmel und Erde, guckt runter, 50 Meter tief in den Abgrund und dazwischen nichts mehr. Gut, er hatte nicht so viel Glauben vielleicht. Aber er rief dann aus, oh Gott, wenn du da oben bist, dann hilf mir. Und zu seiner völligen Verblüffung hörte er eine tiefe Stimme, die sagte, ich bin hier, lass das Grasbüschel los und vertraue mir. Er dachte kurz darüber nach, blickte dann nach oben und rief, gibt's da noch jemanden da oben? Beten will halt gelernt sein. Ich glaube, es fällt uns nicht in unsere geistliche Wiege. Und sogar die Jünger Jesu, die ständig mit ihm unterwegs waren, die auch gesehen und gehört haben und miterlebt haben, wie er betet. Von Jesus wissen wir ja, dass er auch viel mit seinem Vater im Himmel kommuniziert hat. Die kommen zu ihm, Herr, lehre uns beten. So wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Herr, lehre uns beten. Ja, dieses Gebet sollten wir wahrscheinlich auch öfter beten. Jesu Antwort auf diese Bitte ist das Vaterunser-Gebet. Das wir dann im Matthäus-Evangelium finden. Ich lese uns den Text gleich vor. Dieses Vaterunser-Gebet ist also vom Ursprung her eigentlich so eine Art Mustergebet für alle unsere Gebete. Natürlich dürfen wir es auch wörtlich beten, tun wir auch, werden wir heute im Gottesdienst auch noch gleich tun, müssen aber aufpassen, dass es nicht zu einer frommen Leistung verkommt. Ich selbst bin ja katholisch aufgewachsen, als Kind und als Jugendlicher und habe mich ja dann erst so mit 16, 17 zu Jesus bekehrt und bin in die Gemeinde gekommen. Ich konnte viele Jahre lang das Vaterunser nicht beten. Weil es für mich einfach bloß eine Formel, eine Floskel war, die man einfach so runterbetet und sich gar nichts dabei denkt. dass es eine fromme Leistung wird. Ich weiß noch, wie ich da zur Beichte ging, zum Priester in der katholischen Kirche. Und der sagte, ja, als sozusagen Bezahlung für deine Vergebung betest du jetzt 5 Vaterunser. Und dann bin ich nach vorne gegangen, da wo die Absperrung zum Altar ist, habe mich hingekniet und habe einfach 5-mal das Vaterunser runtergerattert. Und dann war meine Vergebung sozusagen erkauft. Merkt ihr? Beten kann eine fromme Leistung werden. Und deshalb hat es bei mir einige Zeit gedauert, bis ich dieses Gebet auch wirklich wieder mit ganzem Herzen beten konnte. Es ist ein Mustergebet, zu dem Jesus noch ein paar Anmerkungen gibt. Und ich lese uns mal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 15 vor. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, oder wir kennen diesen Begriff Kämmerlein, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr auch nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Nicht plappern wie die Heiden, heißt es bei manchen Übersetzungen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, also auf diese Weise. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Soweit der Text des Vaterunsers. Wir kennen es in einer etwas anderen Form, als ich jetzt hier vorgelesen habe, mit diesen Anmerkungen, die Jesus dazu macht. Beten ist Reden mit Gott und Hören, Fragezeichen auf Gott. Wenn das stimmt, dann schließt Beten Folgendes aus. Beten ist keine Zurschaustellung meines Glaubens. Das heißt, ich kann beten, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie meine Worte sind, wie meine Sprache ist. Und es ist kein Maßstab für meinen Glauben, wie viel, wie oft, wann und wo und wie ich bete, ob ich laut oder still bete oder zu Hause oder in der Gemeinde. Das ist keine Frage meines Glaubens. Beten ist auch keine fromme Leistung. Ich kann mir nicht durch noch so viele Gebete irgendwas bei Gott erkaufen oder erarbeiten oder erwirken oder sonst was. Und Beten ist nicht nur etwas für meine eigenen Anliegen. Nicht ich stehe im Mittelpunkt des Gebets, sondern unser Vater im Himmel ist der Mittelpunkt unseres Gebets. Ich möchte gern dazu so einige Dinge mit euch anschauen und bedenken. Zunächst sagt Jesus, ihr sollt nicht beten wie die Heuchler. Öffentliches Gebet kann sehr wohl zur Selbstdarstellung, zur Schaustellung meines Glaubens führen. Die frommen Juden zur damaligen Zeit haben sich wirklich hingestellt und haben laut und deutlich gebetet, dass alle sehen, wie fromm sie sind. Das kann auch uns passieren, das kann ganz schnell passieren, ja, dass wir von uns aus beten, dass wir unseren Glauben damit deutlich machen wollen. Und Jesus sagt ganz klar, seid nicht wie die Heuchler. Und das Wort Heuchler bedeutet auch gleichzeitig Schauspieler. im Deutschen. Und ein Schauspieler ist einfach ein Mensch, der etwas anderes tut oder ist, was er sagt, der was vorspielt. Gebet soll ehrlich sein, aus dem Herzen herauskommen. Habt ihr schon mal Gebete erlebt, in denen so indirekt andere angepredigt werden? Wo man so seine eigene Sicht, theologische Sicht der Dinge im Gebet zum Ausdruck bringt und damit eigentlich fast eine kleine Predigt hält? Ja? Oder habt ihr schon Gebete erlebt, wo man einfach nur unter dem Deckmantel der Fürbitte einfach nur Tratsch weitergibt? Ich glaube, einige von uns wissen, wovon ich rede. Jedes echte Gebet, echt jetzt in Anführungszeichen, wendet sich an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Im Gebet ist immer Gott der Mittelpunkt. Ihn spreche ich an und nicht irgendwelche Menschen oder gar ich selber. Damit das gewährleistet wird, spricht Jesus eben von diesem Gebet im Kämmerlein. Und er empfiehlt es, wenn du betest, dann geh in die Stille, geh in einen abgeschlossenen Raum. Dort gibt es keine Gefahr, dass irgendjemand anders das mitkriegt. Du redest nur mehr mit Gott. Übrigens, das fand ich ein bisschen spannend und auch ein bisschen witzig, als ich das gelernt habe, damals im Studium. Die einzige verschließbare Kammer in einem jüdischen Haus damals war die Speisekammer. Und jetzt überlegt mal, du betest und da hängen ein paar Würste, die gut riechen. Da steht irgendwas, was auch gut riecht. Schwierig, ne? Da zu beten und wirklich konzentriert zu bleiben. Aber natürlich dürfen wir auch miteinander beten. Das tun wir ja auch und wir kennen das, Gebetsgemeinschaften. Aber überlegen wir mal, wenn wir miteinander beten, wie läuft das ab? Es geht um gemeinsame Anliegen. Wir beten für andere. Und dieses Miteinander beten ist wie ein Gespräch. Ein Gespräch in einer Gruppe. Wir sprechen miteinander über ein Thema. Gott will vielleicht auch mal mitsprechen in so einer Gebetsgemeinschaft. Dann dürfen wir auch mal unseren Mund halten dabei. Wir hören aufeinander, was betet der andere, kann ich in meinem Gebet da einstimmen? Und dieses Plappern wie die Heiden in einer Gebetsgemeinschaft ist auch, dass jeder so seins. Dann könnten wir auch allein beten eigentlich, da müssen wir eigentlich gar nicht zusammenkommen. Ja? Deshalb will sowas auch ein Stück gelernt sein. Wir sollen eben nicht plappern wie die Heiden, sagt Jesus. Was meint Jesus mit plappern? Es meint einfach Silben aneinanderreihen. Es ist auch ein Wort, was im Deutschen für Stottern übersetzt wird. Und ein Bild steckt dahinter, so dornige, stechende Zweige sammeln, sich also für nichts abmühen. Es sind also Gebete, die eigentlich so irgendwo in der Luft hängen bleiben. Und es gibt keine Möglichkeit, und das finde ich aber auch sehr entlastend und sehr hilfreich, es gibt keine Möglichkeit, Gott durch die äußerliche Gestaltung unseres Gebets oder durch die Anzahl der Worte oder durch besonders fromme Worte zu beeinflussen. Wir dürfen ehrlich aus unserem Herzen heraus mit Gott reden, so wie der Schnabel gewachsen ist. Auch die äußere Gebetshaltung ist nicht entscheidend. Es ist egal, ob du sitzt oder stehst oder kniest oder liegst oder vielleicht sogar wie Elia betest. Wisst ihr, wie Elia damals gebetet hat um Regen? Ich zeig's euch mal. Elia hat so gebetet. Wird uns beschrieben im Alten Testament, dass er durch seine Füße hindurch geguckt hat und dann hat er ganz hinten im Hintergrund, im Horizont, die erste Regenwolke gesehen. Auch die Frage, wie lang ich beten muss, wie oft ich beten muss. Wie oft soll ich ein Anliegen vor Gott bringen, damit er endlich hört? Alles das sind Fragen, die zweitrangig sind und die sich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und wenn ich auf Gott hinhöre und er mir sagt, lass gut sein, ich habe dich gehört und ich mache was. Beim Beten kommt es auch nicht darauf an, wie ich es sage, sondern wie ich es meine. Und dass mir vor allem klar ist, zu wem ich bete. Der Prophet Jeremia sagt, oder Gott spricht durch den Propheten Jeremia in Kapitel 29, 13, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet. Gott wünscht sich, dass wir mit offenem Herzen mit ihm reden und auf ihn hören. Und so darf ich mich vertrauensvoll Gottes väterlicher Fürsorge öffnen und muss ihn nicht durch Ausdauer oder durch Leistung zufriedenstellen oder zu irgendetwas bedrängen. Ich muss Gott auch nicht anschreien im Gebet. Auch das erlebe ich ab und zu mal in bestimmten christlichen Kreisen. Ich finde es unmöglich. Warum muss ich Gott anschreien? Brauche ich gar nicht. Es bleibt dabei, Gott ist souverän in seinem Handeln. Viele Gebetserhörungen sind ganz anders, wie ich sie mir wünsche. Und manchmal merke ich gar nichts davon, dass Gott mein Gebet erhört. Zusammenfassend könnten wir sagen, das Gebet ist eines der natürlichsten Dinge unseres Glaubens. Es ist ein Gespräch. Und so wie ein kleines Kind, ein Baby, lernt, mit seiner Umwelt zu kommunizieren, mit seinen Eltern zu sprechen, so müssen auch wir und dürfen auch wir lernen, mit dem Vater im Himmel zu sprechen. Es ist keine fromme Leistung. Es ist ein einfaches und natürliches Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Ich habe das damals als junger Christ so ganz eindrücklich erlebt, als ich in Graz damals durch die Straßen ging, der Stadt, und einfach so das Gefühl hatte, Jesus geht neben mir her und ich kann mit ihm reden, als ob ich mit jetzt einem Freund unterwegs wäre. Und so habe ich ein Stück weit gelernt, dass das Beten keine besondere Leistung ist oder was Besonderes, sondern es ist einfach wirklich Reden mit Gott. In jeder Lebenslage kann ich das tun, allein mit anderen. Und jetzt sagt uns Jesus, seinen Jüngern und uns, noch wie wir beten können. Zuerst ging es nur um die Äußerlichkeiten und jetzt geht es um den Inhalt. Und da kommt dieses Vaterunser-Gebet als Mustergebet ins Spiel. So auf diese Weise sollt ihr beten, wenn ihr betet. Und es sind drei Schritte, die Jesus hier nennt. Die meisten von uns erfahrene Christen werden das wahrscheinlich kennen, wie das geht, aber ich will es euch noch einmal vor Augen führen. Der erste Schritt ist, dass ich mir bewusst mache, zu wem bete ich eigentlich? Unser Vater im Himmel. Er ist der Adressat meines Gesprächs. Mit ihm will ich reden. Anbeten ist Gott anschauen, wie und wer er ist. Das ist Anbetung. Ja? Nicht immer ganz einfach, weil wir gleich unsere Bitten immer rausposaunen wollen. Aber lass uns doch erst einmal innehalten und schauen, mit wem rede ich da eigentlich? Wer ist es? Zu wem bete ich? Zuerst die Nähe meines himmlischen Vaters suchen. Vertrauensvoll aufschauen auf den Vater im Himmel, der weiß, was ich beten will, was ich brauche, der weiß, wie es mir geht, der weiß, wie ich gerade drauf bin, in welcher Situation meines Lebens ich gerade bin. Mit ihm spreche ich. Und wir haben bei uns in Österreich so einen netten Ausdruck, der Papa wird schon richten. Ja, der Papa im Himmel wird's richten. Habe ich dieses Vertrauen, wenn ich bete? Egal was. Und dann würde ich ja richtig so loslegen. Hey Papa, hey Vater im Himmel, mach doch bitte und dies und jenes und ja. Nein, Jesus sagt, zuerst bete dafür, was Gott will. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja? Das Vaterunser beginnt mit dein und nicht mein. Aber wir sind so geprägt in unserer Gesellschaft. Ich, meiner, mir, mich, das sind die wichtigsten Personen in meinem Leben. Gott sieht das ganz anders. Sorry, schlechte Nachricht. Gottes Sache soll meine erste Sache sein. Von Gottes Anliegen her kann ich dann vielleicht meine Anliegen auch richtig einordnen. Ja? Jemand hat mal gesagt, vor vielen Jahren habe ich das mal gehört, wenn du willst, was Gott will, dann kannst du immer deinen Willen tun. Ja? Aber zuerst müssen wir wissen, was Gottes Wille ist. Das ist eine schwierige Übung. Da kann man ein Leben lang lernen, wie das gehen kann. Gottes Sache soll meine erste Sache sein. Gottes Name soll groß gemacht werden. Gottes Herrschaftsbereich soll ausgedehnt werden. Gottes Wille soll geschehen. Und dann, ja, dann, endlich. Endlich komme ich dran mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, mit meinen Anliegen, mit meinen Wünschen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Errette uns von dem Bösen. Ah, endlich. Endlich ich. Ja, nicht so ganz. Denn das, was Jesus hier nennt in dem Vaterunser, sind alles Dinge, die ich brauche, damit Gottes Anliegen geschehen können. Und nicht damit mir es besser geht. Natürlich darf ich nicht verhungern. Wenn ich verhungere, kann ich Gottes Willen nicht mehr tun. Klar. Ja? Wenn ich mich schuldig gemacht habe, wenn ich in Sünde lebe, bin ich getrennt von Gott und vielleicht auch von anderen Menschen, kann ich Gottes Willen nicht erfüllen. Wenn ich in Versuchung gerate, erkenne ich Gottes Willen nicht mehr. Ja? Wenn ich dem Bösen nachfolge, bin ich auch nicht mehr in der Lage und fähig, mit Gott unterwegs zu sein. Merkt ihr, das, was Jesus hier in dem Vaterunser sagt, betrifft gar nicht so sehr meine Wünsche. Ach, ich hätte gerne ein neues Auto, ich hätte ein größeres Haus, ich möchte mehr Geld verdienen, damit ich in Urlaub fahren kann. Ja. Was brauche ich, dass Gottes Anliegen geschehen? Und diese drei Dinge sind ganz klar. Stillung meiner täglichen körperlichen Bedürfnisse, Vergebung meiner Schuld, Bewahrung vor versuchlichen Situationen. Diese drei Schritte könnte man auch noch einmal so zusammenfassen. Und es setzt auch die Prioritäten in unserem Gebet, in unserem Gebetsleben. Es geht zunächst um Gottes Größe. Dann geht es um Gottes Anliegen. Und erst zuletzt um meine Bedürfnisse. Und viele meiner, unserer Wünsche würden sich erübrigen, wenn wir zuerst auf Gott und auf seinen Willen schauen. Und so wird das Vaterunser zu einem Mustergebet. Natürlich dürfen wir es wörtlich beten, aber wir können es auch als Vorbild für unser Gebet nehmen. Ich habe euch auf die Impulsblätter für die heutige Predigt auf die Rückseite mal so eine Anregung gegeben, wie man mit dem Vaterunser eine Stunde lang beten kann und wie diese einzelnen kleinen Teile des Vaterunsers zu großen Gebeten werden können und was da alles dahinter steckt. Ich habe das aus einem Buch, schon vor vielen Jahrzehnten habe ich das mal gelesen und ich finde das sehr spannend, weil da das Vaterunser dann plötzlich ein bisschen griffiger wird. Und nicht nur einfach eine Formel, die wir halt gerne miteinander beten. Wichtig ist aber immer, dass ich mir vor Augen führe, zu wem ich bete. Und wer Gott ist und was er eigentlich möchte. Und dann noch zwei kurze Bemerkungen. Der Schluss in dem Gebet des Vaterunsers, denn dir gehört das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, scheint erst nachträglich dazugekommen zu sein. Findet sich in den ältesten biblischen Handschriften nicht, beten wir aber trotzdem mit, weil es ja nicht falsch ist. Aber möglicherweise hat Jesus diesen Satz nicht gesagt in der Situation. Aber die Christen haben gedacht, da gehört auf jeden Fall noch ein Lobpreis dazu und es ist ja eigentlich so eine Art Lobpreis, dieser Satz, denn dein ist die Kraft und so weiter. Und dieses Schlusswort soll uns vergewissern, Gott will nicht nur helfen, er kann auch helfen. Und das ist vielleicht auch eine Begründung, warum das dazugekommen ist und nicht einfach nur eine fromme Floskel, so wie wir oft unsere Gebete abschließen mit in Jesu Namen, Ja? Um noch einmal ein bisschen das Ganze zu bekräftigen, was ich gebetet habe. Das ist hier wirklich eine Bekräftigung. Gott kann auch. Wir haben einen Gott, der auch kann. Und dann, und deshalb habe ich auch weitergelesen in dem Text, dann hebt Jesus eine Bitte besonders hervor. Das ist die fünfte Bitte um Vergebung. Sie ist die einzige Bitte im Vaterunser, die eine Bedingung mit sich bringt und die Jesus zu einer Nachbemerkung anregt. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ihr Lieben, Vergebung von Gott her gibt es nur, wenn wir selber bereit sind zu vergeben. Und wenn immer wir das Vaterunser ernsthaft beten, werden wir an dieser Stelle möglicherweise in Stocken geraten. Weil da kann das Vaterunser ganz schnell zum Bumerang werden. Ja? Weil wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, was immer sie uns angetan haben oder wo wir das empfinden, sie haben uns verletzt oder was auch immer, egal. Wenn ich nicht bereit bin, das zu vergeben, dann ist Gott auch nicht bereit, meine Schuld zu vergeben. Und wir sind ganz schnell dabei zu sagen, ja, wir haben ja Jesus, der ist am Kreuz gestorben, hat alle unsere Schuld mit ans Kreuz getragen, von dort her gibt es Vergebung. Es ist also eine Lösung für unser Fehlverhalten. Und wir sind Sünder, solange wir leben, auch wenn wir Jesus nachfolgen, weil wir nicht perfekt sind und weil der Widersacher immer versucht, in unser Leben hineinzupfuschen und das auch manchmal sehr erfolgreich tut. Es ist kein Automatismus. Jesus knüpft es ganz bewusst und gezielt an unsere Bereitschaft zu vergeben. Und unvergebene Schuld und Sünde entfremdet uns von Gott. Das ist der Grund, warum es diese Bedingung hier gibt. Unvergebene Schuld und Sünde entfremdet uns von Gott. Wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, ist es auch Sünde. Ich weiß, dass es schwer ist, anderen zu vergeben manchmal. Ja? Und es gibt auch die Frage von Petrus später mal an Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 7-mal? 77-mal? Und Jesus sagt, pass mal auf, wenn du anfängst zu zählen, ist es schon falsch. Immer, sagt Jesus. Unvergebene Schuld und Sünde entfremdet uns von Gott, von anderen Menschen, und letztlich auch von uns selbst. Das ist für mich ein wichtiger Gedanke, den habe ich so in dem Satz erst jetzt in den letzten Tagen von jemandem gehört. Aber ich fand ihn sehr bemerkenswert, weil es eine gute Erklärung ist, was die Folgen von Sünde ist. Aber andererseits, wo Menschen einander Gottes Vergebung weiterschenken, da werden Brücken gebaut. Brücken des Vertrauens, Brücken der Liebe, Brücken des Sich-Annehmens. Durch Vergebung kann ich Entfremdung überwinden. Und das ist diese Ernsthaftigkeit, die Jesus noch einmal aus dem Vaterunser heraus betont. Ich möchte schließen. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, musst du mit ihm sprechen. Anders kannst du einen Menschen nicht kennenlernen. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, du musst ihm auch zuhören, was er sagt, verstehen, wie er es meint, vielleicht auch mal nachfragen. Ja? Ich kann einen anderen Menschen nicht wirklich kennenlernen, wenn ich ihn nur aus der Ferne beobachte, was er tut, was er sagt, wie er lebt. Da kann ich zwar einiges an Informationen gewinnen, ja, aber so richtig kennenlernen kann ich einen Menschen nur, wenn ich mit ihm rede. Denkt mal, alle die verheiratet sind oder es waren, wie das mit eurem Ehepartner war. Wie habt ihr euren Ehepartner kennengelernt, lieben gelernt? Doch nicht, indem ihr jahrzehntelang nebeneinander hergelebt habt und nur geguckt habt, was macht der, wie ist der und so. Ne? Ihr habt geredet miteinander. Und genau so ist es mit dem Gebet. Vor 14 Tagen habe ich euch in einer Grafik vor Augen gestellt, dass eine der wichtigen Aufgaben in der Gemeinde es ist, Menschen zu befähigen, Gott kennenzulernen. Und eine Möglichkeit, Gott kennenzulernen, ist, mit ihm zu sprechen, zu ihm zu beten. Keine fromme Leistung, die anderen Menschen gefallen sollen oder viele fromme Worte zu machen oder einfach nur unsere Anliegen auf Gott zu schütten, sondern mit ihm zu sprechen, ihm auch Gelegenheit zu geben, zu uns zu sprechen. Und er tut es nicht nur durch sein Wort, da werden wir in 14 Tagen mal gemeinsam unseren Bibeltext anschauen, sondern er tut es auch im Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr zu Gott betet, wenn ihr redet mit Gott und dann still seid, wie plötzlich Gott zu euch redet. Auch dazu gehört ein bisschen Übung, das rauszufinden und auch unterscheiden zu können, was dann da so redet. Das kann auch mein leerer Magen sein, der plötzlich anfängt zu reden. Aber Gott will zu uns reden. Und im Vaterunser hat Jesus uns ein Beispiel gegeben, wie Gebet aussehen könnte. Es müssen nicht dieselben Worte sein, weil es so viele verschiedene Formen des Gebets gibt. Genauso wie es viele verschiedene Formen gibt, mit einem anderen Menschen zu reden. Ja? Aber wenn Gott in unserem Gebet groß wird, wenn er an erster Stelle steht und im Zentrum unseres Betens, dann wird er auch antworten. Und dann wird Gott in uns groß. Und das ist vielleicht das größte Wunder und die größte Folge des Betens. Amen.